Liebe Freunde, ich war so 14 oder 15, da wollten mir meine Großeltern etwas Gutes tun und die schenkten mir eine Stadtrundfahrt in Leipzig. Also dort wohnten die. Und ich bin dorthin und da standen schon eine Menge Busse dort. Überall ein Schild mit Stadtrundfahrt, also suchte ich mir einen Bus aus, wo Leute schon drinnen saßen. Ich ging dort rein, die Türe ging zu, es ging los. Die Reiseleiterin begrüßte uns alle, allerdings in Russisch. Ich bin dort in irgendeine russische Reisegesellschaft hineingeraten, habe alle Sehenswürdigkeiten von Leipzig gesehen und kein Wort verstanden, weil nur alles in Russisch gewesen ist. Also es gibt ja großartige Städte, ich weiß nicht, wo ihr schon überall gewesen seid. London, sehr interessant, Paris sowieso, am schönsten natürlich in Geising. Aber egal, welche Schönheit der Städte wir kennen, die wir besucht haben, die man vielleicht da schätzt, aber all das siehst du ja zum großen Teil nur von außen. Auch unsere Städte sind krank. Also früher waren mal die Städte Maßstab des Fortschrittes und heute sagen so Stadtplaner, das ist der Maßstab für den Untergang. Wenn aus einer Metropole so eine Megametropole wird, dann kriegt das Ganze eine ungesunde Größe. Und oft wird draußen eine Stadt, in der Gewalt herrscht. Die Bilder, die sieht man ja in den Nachrichten jetzt überall. Und da wird es ungemütlich in manchen Städten. Ob das nur überall so ist oder nicht, aber es ist zu beobachten, immer weniger Leute wohnen wirklich in den Innenstädten. Die meisten ziehen irgendwo, wenn es geht, an den Rand oder ins Umfeld. Bert Brecht hat mal gesagt, von diesen Städten wird bleiben, der durch sie hindurchging, nämlich der Wind. Der Rest vergeht. Und so wie alle Menschen von Adam abstammen, so stammen alle Städte von Jericho ab. Also Jericho, eine halbe Stunde entfernt von dem heutigen Jericho, das ist noch großer Hügel, wo die Archäologen alles nur durchgewühlt und durchgegraben haben, eine Fundgrube für die Wissenschaft. Und die Wissenschaftler sagen, 7000 Jahre vor Christus wurden dort die ersten Häuser gebaut. Dann gab es viel Zerstörung und Kriege. Aber zu der Zeit damals standen Wehrtürme und eine Wehrmauer so breit, dass da oben Streitwagen drauf rumgefahren sind. Jericho, Urstadt der Welt, und die wird in der Bibel folgendermaßen beschrieben. Jericho aber war verschlossen und verwahrt, sodass niemand heraus oder hineinkommen konnte. Also die Stadt verschlossen und verriegelt. Ein Bollwerk gegen die Menschen, aber nicht nur gegen Menschen, auch ein Bollwerk gegen Gott. Das sind ja unsere Städte heute manchmal ganz genauso. Ein Bollwerk gegen Gott. Also in der Stadt ist man nicht mehr so auf Gott angewiesen, auf dem Land schon, da gibt es Ernte und Regen und Hitze, aber in der Stadt, da geht man halt zu Aldi oder zu Lidl. Städte ohne Gott, Länder ohne Gott, mit zugemauerten Herzen, die gab es damals und die gibt es ja heute ganz genauso. Und auf diese Welt ohne Gott, da trifft jetzt das Volk Israel mit Gott. Ohne Schutzmauer, ohne Wehrtürme, ohne Deckung. Der Wüstenstaub klebte noch an den Sachen dran, ein paar Stecken zum Viehtreiben, mehr hatten die nicht. Und so rückten die gegen diese Stadt an. Jericho und das Volk Gottes, da prallen zwei unterschiedliche Welten aufeinander. Die Stadt großartig gebaut und verteidigt, daneben der Viehtreiber, abgeschlagen, abgebrannt durch die Sonne, die Schwachen gegen die Starken, die Vagabunden gegen die Sesshaften, der Ahnungslosen gegen die Taktiker. Was will Israel schon gegen diese Stadt machen? Und so stehen wir heute immer noch da. Was wollen schon die paar Christen hier im Ort ausrichten? Was soll da werden? Wie wollen die Christen hier die Herzen öffnen in Geising und Umgebung für Jesus? Wie sollen die Herzen für Jesus geöffnet werden, dass sie wieder offen werden für den Glauben? Wie sollen das Christen überhaupt auf die Reihe kriegen? Wie wollen Christen ein Herz öffnen, was sich zurückgezogen hat hinter den Mauern der Gleichgültigkeit, des Unglaubens, des Aberglaubens? Als dieses Volk vor dieser Mauer stand, da haben die sicherlich Ehrfurcht gehabt vor diesem Baudenkmal. Das hat die beeindruckt, standen sie davor mit offenem Mund, haben gestaunt, wie man sowas überhaupt auf der Reihe kriegt. Und manchmal kann es uns ja Angst und Bange werden, angesichts unserer Städte, unseres Volkes, angesichts der eigenen Familie, der eigenen Verwandtschaft, wie die zufrieden sind, abgesichert sind nach allen Seiten und fragen, also wozu brauche ich denn Jesus oder Gott? Das läuft doch eigentlich alles. Die Städte wie Jericho, die Familie wie Jericho, die Kinder wie Jericho, die Enkel, dass niemand hineinkommen konnte und niemand herauskam. Genauso wie Jericho. Man würde sich vielleicht wünschen, dass der Gott mal mit der Faust auf den Tisch haut und sie zur Vernunft kommen, aber das ist nicht die Art und Weise unseres Gottes. Der Josua, der hört in Angesichts dieser starken Mauern und der schmetternden Posaune, die dann mal zum Angriff bläst, ein paar wichtige Dinge, die ihn Gott ins Stammbuch schreibt. Das erste, siehe. Josua, mach mal die Augen auf und guck mal richtig hin. Und genau das ist ja das Problem. Die Mauern so hoch, dass man nicht drüber klettern kann, die Türen so verrammelt, dass sie niemand knacken kann, die Wehrgänge so besetzt, dass kein Durchkommen ist. Aber Gott sagt nicht, Josua, guck dir das alles an, sondern Gott sagt, Josua, guck du mich an. Das ist der große Unterschied. Der sagt nicht, schau dir mal das alles an, schau dir den Schlamassel in deiner Familie an, sondern der sagt, guck du mal mich an. Schau dir nicht die Welt an mit der Bosheit und alles, was da läuft, schau du mich an. Deshalb sind wir ja heute Vormittag nochmal zusammengekommen, dass wir uns nicht alles Mögliche angucken und uns runterziehen lassen, sondern dass wir den richtigen Blick wieder drauf haben. Dass wir das heute Morgen uns wieder sagen, schau nach oben, schau mal auf Jesus. Da haben wir die richtige Blickrichtung drauf. Warum soll er das tun? Ein paar Verse vorher, da steht Folgendes, und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging hin und sprach zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da steht plötzlich ein Engel vor ihm. Ein Heerführer Gottes, ein Fürst des Herrn. Und Josua stürzt zu Boden und er weiß, wir sind doch hier überhaupt nicht alleine. Neben dieser Streitmacht von Jericho und unserer kleinen Macht, da gibt es doch noch eine dritte Macht. Und die hat alles in der Hand. So wie damals in Gethsemane, wo Jesus sagte, dass mehr wie 12 Legionen Engel ihm zur Verfügung stehen würden. Er ist der Herr der Herrscher. Die Auseinandersetzung, die steht unter dem Kommando Gottes. Und dieser Blickkontakt hat Josua am Anfang wieder aufgerichtet, so wie er uns aufrichten kann. So wie er einen Konstantin vor Rom aufgerichtet hat. Da wird berichtet, als der 311 als junger Mann mit ein paar Kriegern dastand, sollte der Rom einnehmen und da wüsste, das wird sowieso nicht. Da haben wir keine Chance. Da sah die paar verzagten Streiter, die er mit hatte, aber gegen Rom konnte er nichts machen. Wenn er nach vorne schaute, da sah er den Maxentius, der unterhielt die Massen mit Brot und Spielen, der trieb die Christen vor die Löwen, eine gottlose Stadt. Und der Berichtschreiber Euseb, der beschrieb nun, Konstantin hat nicht überall hingeguckt, der schaute hinauf, der kniete nieder und dann habe er über den Himmel ein Kreuzeszeichen gesehen und eine Stimme gehört, in diesem Zeichen siege. Ob das historisch ist oder unhistorisch, habe ich keine Ahnung, ich war nicht dabei. Aber das ist genau das Bild, was wir brauchen für die kommende Woche, dass wir nicht auf das alles gucken, was nicht so läuft, sondern den Blick auf Jesus lenken. weil wir immer in der Gefahr sind, zu gucken, was alles nicht läuft. Und manchmal auch unser eigenes verschlossenes Herz sehen. Und dann merken wir, im Grunde genommen können wir nichts ausrichten. Da sind wir viel zu schwach. Und dass wir da wieder den Blick ausrichten, das hat der Josua gemacht. Wenn es ganz eng wird, wenn es ganz dunkel wird, dann hilft diese Blickrichtung. Dann kann ich sagen, ich hab's doch gar nicht drauf, aber du kannst es, Herr. Du hast die Macht über Jericho, du hast die Macht über dieser Welt und du hast die Macht über die Herzen hier in Geising und Umgebung. Dieser Blickkontakt, den hat Josua wieder aufgerichtet. Herschauen. Sieh das nicht alles, was schwierig läuft, sondern sieh du mich an. Dann hat er noch einen nächsten Auftrag. Höre. Also immer, wenn Gott seine Sachen in Angriff nimmt, dann redet er. Und er sagt hier, aber der Herr sprach zu Josua, siehe, ich habe Jericho samt seinen König in deine Hand gegeben. Der Fall Jericho ist schon längst entschieden und beschlossen. Noch stehen die da als Wanderer, noch sind die Soldaten oben auf der Mauer. Die Einnahme ist eigentlich aussichtslos, aber die feste Jericho wird eben nicht fest bleiben. Hat er sich verhört? Ist da der Wunsch, der Vater der Gedanken? Aber in der Bibel steht in dem Psalmen, wenn er, also wenn Gott spricht, so geschieht's. Also Gottes Wort, das sind keine Wünsche, dass es so sein möge, sondern Wirklichkeiten, dass es so ist. Also wenn man Grußkarten verschickt, da steht ja oft drauf, dass man den anderen alles Gute wünscht und viel Gesundheit und schöne Grüße an die Füße und alles Mögliche. Das sind ja alles liebe Wünsche, aber haben manchmal mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Wenn Gott etwas sagt, dann ist das Wirklichkeit. Dann steht es da. Das ist der Unterschied zwischen unseren Wünschen und dem, was Gott sagt. Und es ist unser Fehler, wenn wir Gottes Zusagen als gute Wünsche verstehen, so wie halt die Geburtstagsgrüße an die Uroma. Wenn Jesus sagt, steh auf und geh, dann stand der Lahme auf und ging. Wenn Jesus zu einem Sünder sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann ist es keine Möglichkeit der Vergangenheitsbewältigung, sondern da kannst du neu anfangen, dann ist die Sünde weg. Hör Gottes Wort als die gültige Wahrheit in deinem Leben. Und wenn Gott sagt, sei getrost, dann ist das kein Weg, auf den du eventuell gehen könntest und dann vielleicht besser leben. Wenn er sagt, sei getrost, dann sei das auch und zieh los. Nun besteht für den Josua eine große Gefahr, da könnte sie Verantwortlichen zusammenrufen und sagen, wisst ihr was, wir feiern ein großes Fest, schlachtete Viecher, stimmte Saiten und jetzt können wir feiern. Gott handelt nicht über unsere Köpfe hinweg. Das tut er nie. Also da hätte hier irgendeine Legion Engel hier in die Gegend schicken, die den Leuten erklären, wer Jesus ist und warum es wichtig ist, mit ihm zu leben. Und er sagt, nee, dazu habe ich hier die Christen vor Ort. Die sollen das mitmachen. Die schicke ich los. Der beteiligt die Leute an seinem Tun. Das ist eine Tat Gottes. Aber er will uns mit dabei haben. Und deshalb der nächste Punkt, gehe. Zum Volk aber sprach er, geh hin und zieht um die Stadt, und die Kriegsleute sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Und dann wird so aufgezählt, wie die so sich der Reihe nach aufstellen sollen und einmal am Tag rings um die Stadt ziehen. Also hier wird kein Kriegszug formiert, der sich jetzt zum Sturm bereit macht. Alles fehlt, was zu einer richtigen Belagerung dazugehört. Geh 6 Tage lang um die Stadt, am 7. Tage 7 Mal. Ein seltsamer Zug. Vorneweg gehen ein paar bewaffnete Leute, dann kommen die Priester mit den Hörnern, dann die Bundeslade und hinterher das ganze Volk. Also im Grunde genommen ist das kein Kriegszug, sondern eine Prozession. Es ist ein Gottesdienst. Was Gott hier erbittet, ist, dass sie in Gottesdienst halten sollen. Da wird Jericho umzogen. In gemeinsamen Lied wird die Stadt umlagert. in der Gemeinschaft mit ihrem Gott, da wird die Not umzingelt. Deshalb sind wir heute Vormittag hier zusammen, dass wir das nochmal Gott sagen können. Herr, heute Abend geht's los, um Menschen hier mit deinem Evangelium zu erreichen. Sicher sollen wir auch zu Hause im stillen Kämmerlein beten. Und das werden die Leute damals in ihrem Zelt sicher auch gemacht haben. Dass sie gesagt haben, Herr, jetzt musst du hier helfen. Aber eben dann auch im Gottesdienst die zugenagelten Herzen umzingeln. In der Fürbitte immer wieder. Gottesdienst, das ist ja mehr als bloße Zuhören. Mehr als Mitsingen. Das ist ja Mitmarschieren. Mit im Zug von den Leuten, die Gott vertrauen und sagen, jawohl, da sind wir mit dabei. Der nächste Punkt für den Josua, warte. Immer dieses Warten, schon am Jordan müssten die 3 Tage warten, ehe es losging. Hier 6 Tage, würden 2 oder 3 Tage nicht auch reichen. Also warten ist schwer. Warten, da sind wir, denke ich, alle keine Weltmeister. Warum warten, fragen vielleicht die Jüngeren, jetzt muss man doch nun endlich mal losmachen und jetzt musste das in Angriff gestartet werden. Immer so auf die Wartebank zu sitzen, das ist was Nerviges. Selbst in solchen Corona-Zeiten, ich habe das noch nie erlebt, dass mein Sohn gesagt hat, es wäre aber schön, wenn wir mal wieder in die Schule gehen könnten. Ich habe gesagt, von solchen Zeiten habe ich immer geträumt während meiner Schulzeit. Aber eben das ständige Warten, es geht einen irgendwann auf die Nerven. Und jetzt, je älter man wird, umso schwieriger wird es wahrscheinlich. Das Warten, da wirst du von Gott manchmal sehr lange auf der Wartebank gesetzt. Damals kam der Hohn und der Spott sicher nicht noch dazu. Jedes Mal, wenn die ihre Polylese starteten um die Stadt rum, da standen die Einwohner oben auf der Stadtmauer und gaben eben entsprechende Kommentare noch dazu. Unsere Gottesdienste werden belächelt, unser Vertrauen wird belächelt und verspottet, aber die blieben dabei jeden Tag. So wie der Simon und die Hanna im Tempel, die warteten auf den Messias, und der alte Simon, der ging jeden Tag die Treppen auf, der schnaufte, der schaffte es kaum noch. Und dem wurde sicherlich gesagt, Mensch, bleib doch daheim, du auf deine alten Tage. Aber er ging jeden Tag da hoch und eines Tages hat er gesagt, meine Augen haben den Heiland gesehen. Das Warten, das hat sich gelohnt. Der nächste Punkt, nehmt ein. Am 7. Tage stürzen die Mauern ein. Schallwellen haben das nicht fertiggebracht, das Geschrei auch nicht. Das bleibt ein Wunder Gottes. Und alle Erklärungsversuche, dass Jericho in einer Erdbebenzone liegt, das ist zwar richtig, aber letzten Endes kannst du es auch nicht erklären. Gott selber hat das getan. Und die Israeliten, die müssen jetzt einnehmen, was er gegeben hat. Wenn Jericho sich öffnet, wenn Herzen sich öffnen, wenn Türen aufgehen, dann liegt das nicht an uns. Das hat Jesus selber getan. Er macht's und wir müssen nur annehmen. Auch wenn die Lage ja hier in Jericho zum Heulen ist. Das ist ja dramatisch, was da passiert. Es wird der Bann vollstreckt, Männer, Frauen, Kinder, alle sterben unter dem Schwert. Eigentlich sollte man sich auflehnen gegenüber das, was Gott hier will. Wie kann er denn sowas zulassen? Und deshalb ist der nächste Punkt, verstehe, was da steht. Gott ist der Schöpfer, der dem Menschen sein Leben gegeben hat und alles noch dazu. Und das schließt eben ein, dass wir ihn nicht nach unseren Maßstäben beurteilen können. Und ihn vorzuschreiben, wie er denn nun gefälligst zu handeln hat. Wer bist denn du, dass du in den Akten Gottes lesen kannst und das vielleicht sogar noch alles besser hinkriegst? Hat er den Einwohnern Jerichos Unrecht getan? Also wer sich vor Gott verschließt und die Türen dicht macht, der muss eben mit den Konsequenzen rechnen. Gott ist ja nicht die Gummiwand, die immer nachgibt, sondern er ist eben auch Richter. Man hört das nur sehr selten. Also die Szene, die kann man sich ja vorstellen aus dem Gerichtssaal. Der Staatsanwalt, der trägt nur die Anklagepunkte vor. Alles schlimme Dinge, die da gelaufen sind. Und danach beginnt der Richter mit dem Verhör. Warum haben sie das getan? Wie könnte das überhaupt in ihrem Leben passieren? Warum das alles und jede Frage des Richters macht den Angeklagten immer stickelkleiner und blasser. Die Hilflosigkeit wird immer größer, das irgendwie zu erklären. Und wir machen das manchmal so, nur dass wir uns als Richter aufstellen und Gott auf die Anklagebank setzen. Wie könnte denn das passieren? Warum hast du das so und so gemacht? Und wenn wir das tun, dann wundern wir uns, wenn Gott schweigt und wenn wir nichts mehr von ihm hören. Also Gott ist doch nicht der Angeklagte. Wir müssen uns mal für unser Leben verantworten. Gott ist Richter. Und wir sollen Gott nicht nur lieben wie einen guten Freund, der neben uns steht und der Arme um uns legt und der gute Kumpel ist. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Also der Luther hat mal auf dem Reichstag in Worms gesagt, es ist die Furcht Gottes, deren wir wieder bedürfen. Also heute wird so viel vom lieben Gott geredet, von dem, der uns mag und der uns alle mag und noch einmal mag. Aber Gott ist eben auch Richter. Und vor seinem Gericht sind wir verloren. Und dass dieser Richter unser Fürsprecher wird und ist, dafür können wir nur dankbar sein, dass Jesus für uns sogar stellvertretend gestorben ist. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Daran hat sich bis heute an diesem Tag nichts geändert. Auch wir. Denn nicht nur die Leute damals haben ja das Blutbad verdient. Wenn wir heute noch hier sitzen und atmen können, dann leben wir von der Gnade Gottes. Und nur deshalb, weil ein einziger das Gericht auf mein Leben eben aufgehalten hat. Kein lieblicher Gott, sondern ein gerechter Gott, an den glaube ich. Deshalb ist die Rahab gerettet worden. Wir haben das vorhin in der Lesung gehört, nicht weil die besonders nett und brav war. Im Gegenteil, die war eine Prostituierte. Sie wurde gerettet, weil ihr Barmherzigkeit widerfahren ist. Deshalb leben wir. Also meine größte Versuchung ist nicht, irgendwelche die verrücktesten Sünden zu machen, sondern dass ich früh mal aufwache und sage, lieber Jesus, heute probiere ich es mal alleine. Heute nehme ich mal mein Leben selber in der Hand. Und da werde ich abends merken, wo ich gelandet bin. Ich bin von Jesus abhängig in dieser Beziehung, weil ich genau weiß, wie es in mir aussieht. Da bin ich doch überhaupt nicht besser als alle anderen. Nicht, weil wir besser sind und statt die anderen alle früh mitten in der Nacht im Zahne hier zum Gottesdienst kommen, sondern weil wir wissen, dass wir abhängig von diesem Jesus sind und weil wir aus seiner Barmherzigkeit leben. Und ein letzter Punkt muss der Josua lernen, das Vertrauen. Denn die schmetternde Posaune, die hier geblasen hat, die ist ja noch einmal zu hören. Am jüngsten Tag, dann, wenn die Erde ihre letzte Runde gedreht hat, dann kommt Jesus wieder. Dann werden wir ihn sehen. Wir sind also nur kurz von der Ewigkeit entfernt. Eines Tages werden wir die Posaune hören. Und unter dieser Gerichtsposaune, da fällt der Widerstand aller Leute. Wir leben zwischen der ersten Posaune, die hier gewesen ist, und der letzten, die noch kommt. Die Posaune der ersten, der vom Jericho, die ist verstummt. Die vom jüngsten Tag, die steht noch aus. Keiner weiß, wann die ertönen wird, aber eins ist klar, es ist nur eine Frage der Zeit. Und dann gibt es keine Festung mehr, die diesen Jesus Widerstand leisten kann. Kein Mensch, kein Herz wird sich da verschlossen halten können. Und da ist die Frage, wem ich gegenüberstehe, dem Richter oder hoffentlich meinem Fürsprecher. Davon wollen wir in dieser Woche reden. Zu den Leuten, die sich einladen lassen, die sich ansprechen lassen. Und das ist gut, wenn du damit dabei sein willst und mitarbeitest und mithilfst. Jesus rüstet uns mit dem aus, was wir dazu brauchen. Wir müssen nur eins machen, losgehen.